Amen.
Inauguration. Wer von euch kennt dieses Wort? Ja, ein paar. Die nicht die Hand gehoben haben, kein kleiner Trost. Bis vorgestern wusste ich auch nicht so recht, was das ist. Inauguration. Dieses Wort bezeichnet eine feierliche Einführung in ein Amt oder in eine Würde. In Österreich zum Beispiel die feierliche Amtseinführung eines Rektors einer Universität oder die Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten oder auch die erste Messe des neuen Papstes, die sogenannte Inaugurationsmesse. Von einer ganz anderen Amtseinführung wollen wir heute hören, von der Einführung Jesu in seinen Dienst, von der Taufe Jesu. Das Thema lautet die Taufe Jesu, der Beginn seines Dienstes. Und ich lese uns dazu aus dem Matthäusevangelium, aus dem 3. Kapitel, die Verse 13 bis 17. Matthäus 3, 13 bis 17. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir können aus unserem Bibeltext heute zwei wichtige Punkte mitnehmen. Erstens, Jesus, der gehorsame Sohn Gottes. Und zweitens, Jesus, der leidende Sohn Gottes. Erstens, Jesus, der gehorsame Sohn Gottes. Unser Text beginnt hier mit einem Dann. Dann kam Jesus von Galiläa an den Jordan. Damit wird direkt an das Geschehen vorher angeknüpft. Und wir haben letzte Woche über Johannes den Täufer gehört. Johannes der Täufer war der Wegbereiter Jesu. Er hatte auf Jesus hingewiesen. Er hatte gesagt: Der nach mir kommt, der ist größer als ich. Er ist stärker. Ich bin noch nicht mal wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Und dann kam Jesus aus Galiläa an den Jordan. Er wollte von Johannes getauft werden. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Das ist ein Ausschnitt von Israel. Und Johannes taufte wohl im südlichen Jordantal am Ostufer bei Bethanien oder Betabara. Jetzt lesen wir in Johannes 1, Vers 28. Und Jesus kam von Nazareth in Galiläa, das ist da auch markiert. Das ist ungefähr ein 100 Kilometer langer Fußmarsch. Was war das für eine Taufe? Die Taufe des Johannes war eine sogenannte Bußtaufe zur Vergebung der Sünden. Buße meinte nicht die Zahlung eines Bußgeldes, also Buße ist hier nicht Bußgeld gemeint, wie zum Beispiel für falsches Parken oder zu schnelles Fahren. Buße meint hier eine Abkehr vom gottlosen Lebenswandel, eine Abkehr vom Leben ohne Gott und eine Hinkehr, eine Hinwendung zu Gott. Und das Wort Taufen, griechisch Baptizo, heißt eintauchen, untertauchen. Wir werden das nachher sehen. Und Baptizo, das erinnert an das Wort Baptisten. Hatte Jesus diese Taufe nötig? Nein, er hat es nicht nötig. Aber warum kam er dann zu dieser Taufe? Jesus kam aus eigenem Antrieb. Es war seine Entscheidung. Er entschied sich in diesem Moment für dich, für jeden Einzelnen von euch und für mich. Jesus betrat die Bühne der Ereignisse. Er trat in die Öffentlichkeit. Er ging konsequent Gottes Weg, den Heilsweg, den Leidensweg bis später zum Kreuz. Und Taufe meint auch immer Identifikation. Jesus identifizierte sich hier mit uns Menschen. Er stellte sich mit uns Sündern auf eine Stufe, obwohl er doch überhaupt keine Sünde getan hatte. Obwohl er der Sohn Gottes, der Messias, der Retter der Welt, der König aller Könige war und ist. Und genau das wusste Johannes und darum wehrte er ihm auch und sagte, du kommst zu mir, ich müsste von dir getauft werden. Die Reaktion des Johannes war ja verständlich, eigentlich, ja, sie war richtig. Wir hätten alle so reagieren müssen eigentlich auch, wenn wir an Johannes Stelle gewesen wären. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie es euch geht, wenn ihr einem Polizisten begegnet oder wenn ihr im Auto fahrt und ihr seht im Rückspiegel, oh, Polizei fährt hinter mir her. Also bei mir ist es oft so, dass ich dann irgendwie auf einmal angespannt bin und dann so, jetzt musst du alles richtig machen, keinen Fehler machen. Aber warum eigentlich? Das sollte eigentlich der Standard sein, oder? Dass ich keinen Fehler mache, dass ich mich konzentriere, dass ich nicht einfach so drauf losfahre. Vielleicht kennt ihr das. Aber wie viel mehr sollten wir uns immer wieder neu bewusst sein, dass wir in der Gegenwart des Heiligen, des lebendigen Gottes leben, der nicht nur manchmal im Rückspiegel auftaucht, sondern der immer bei uns ist, der durch seinen Heiligen Geist sogar in uns lebt. Ist uns das bewusst? Es kann da nur eine Reaktion geben, ein Leben in der Anbetung, ein Leben zur Ehre Gottes, ein Leben in Ehrfurcht, nicht in Angst, sondern im Vertrauen, ein Leben der Hingabe. Johannes hatte dieses Gespür, dieser Jesus, der braucht die Taufe nicht, der ist heilig, der ist gerecht. Johannes hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Aber die Taufe gehörte zu Gottes Plan. Darum sagte Jesus, lass es jetzt so geschehen. Mit anderen Worten, Johannes, ja, du hast recht. Ich brauche diese Taufe eigentlich nicht. Aber lass es jetzt trotzdem zu. Die Begründung ist interessant und es zeigt so diese wunderbare Haltung Jesu, diese Demut, diese Liebe auch zu uns, das vollkommene Stellen unter den Willen des Vaters. Er sagt, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Hier stecken mehrere wichtige Punkte drin. Zunächst sagt er uns, damit bezieht er Johannes mit ein. Johannes war ein wichtiger Baustein in Gottes Heilsplan. Er ließ sich von Gott gebrauchen. Er war ein Werkzeug in Gottes Hand. Johannes und Jesus leiteten das messianische Zeitalter ein, das Zeitalter der Gnade. Das Zeitalter des Gesetzes wurde von Jesus erfüllt, vollkommen. Wie ist es bei dir und mir? Jeder, der Jesus nachfolgt, ist ein wichtiger Baustein in Gottes Heilsplan. Warum? Hast du da schon drüber nachgedacht? Gott möchte dich und mich gebrauchen, wenn wir Jesus nachfolgen, um die Welt um uns herum zu erreichen mit der besten Botschaft, die es gibt. Mit der Botschaft, es gibt eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Johannes war bereit dazu, sich gebrauchen zu lassen. Bist du bereit, dich gebrauchen zu lassen wie Johannes? Bist du bereit, auch eigene Bedenken gegen Gottes Wege zur Seite zu schieben? Wenn Gottes Wege vielleicht manchmal unverständlich sind oder vielleicht sogar schwierig, bist du bereit, trotzdem Ja zu sagen zu Gottes Wegen? Als zweites sagte Jesus, es gebührt uns. Es gebührt uns. Das meint, es ist ein von Gott geforderter Anspruch. Gottes Maßstab, Gottes hoher Maßstab. So wie es sein sollte. Drittens, alle Gerechtigkeit. Das meint, das Gott wohlgefällige Verhalten, den ganzen Willen Gottes. Jesus war ein Vorbild im Gehorsam. Er wollte den Willen des Vaters tun. Den ganzen Willen, in allen Dingen. An jedem Tag, in jedem Augenblick. In Philipper 2, Vers 8, da schreibt der Paulus, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Jesus wollte den ganzen Willen Gottes tun, nicht nur ein bisschen. Wie ist es bei dir und mir? Sind wir bereit, Gottes ganzen Willen zu tun, unser Leben vollkommen unter seine Kontrolle zu stellen? Bist du bereit? Bin ich bereit, Jesus unser Geld hinzulegen, unsere Zeit zu opfern, unsere Prioritäten ordnen zu lassen? Unser ganzes Leben, auch unsere Zukunftspläne, unsere Wünsche, unsere Träume. Bist du bereit, das alles Jesus hinzulegen und sagen, dein Wille geschehe? Und viertens, erfüllen. Erfüllen meint vollbringen, vollenden. Johannes war klar, die Taufe muss jetzt geschehen. Und darum ließ er es zu. Jesus nahm seinen Auftrag zur Rettung der Welt an. Ihm war klar, dass es auch mit Leiden verbunden sein würde. Er wollte den Willen Gottes ganz tun. Jesus, der gehorsame Sohn Gottes. Zweitens, Jesus, der leidende Sohn Gottes. Und jetzt wird vielleicht mancher sagen, na, wo ziehst du denn das raus, Freundchen? Ja, wir kommen aber noch dahin. Lasst euch überraschen. Als Jesus aus dem Wasser stieg, da geschahen drei Dinge. Man könnte auch sagen, drei Wunder geschahen. Wir sehen hier, Gott, der Vater, ist der aktiv Handelnde. Das erste Wunder, der Himmel öffnete sich. Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium, für einen Augenblick verschwindet hier der Vorhang zwischen Diesseits und Jenseits. Und um ihn auf ewig aufzuheben, ist Jesus gekommen. Ja, das stimmt. Jesus ist gekommen, um diesen Vorhang zur Seite zu schieben, um den Weg zum Vaterhaus freizumachen, damit wir wieder in diese Beziehung, in diese Gegenwart zu dem Lebendigen, zu dem heiligen Gott kommen können, von dem wir doch durch unsere eigene Sünde von Natur aus getrennt sind. Das Öffnen des Himmels, das hängt eigentlich auch immer zusammen mit einer Beauftragung, mit einer Berufung. Das könnt ihr zum Beispiel in Hesekiel 1, Vers 1 nachlesen, die Berufung vom Propheten Hesekiel. Da geschah das auch, dass sich der Himmel öffnete und Gott sprach zu ihm. Hier hängt es mit Jesu Beauftragung, mit seiner Berufung zu seinem konkreten Dienst zusammen. Und das sehen wir gleich auch nochmal genauer in Vers 17. Das zweite Wunder, aus dem Himmel kam der Geist Gottes wie eine Taube herab und auf Jesus. Wir haben in diesen Versen das wunderbare Zusammenwirken der Dreieinigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Geist Gottes kam auf Jesus herab, wie eine Taube. Das ist hier ein Vergleich. Das heißt nicht unbedingt, dass dort eine Taube herumgeflattert ist. Es war ein Vergleich. Durch den Heiligen Geist wurde Jesus als Messias bestätigt. Und es war auch ein Zeugnis seiner Identität. Er ist der König, er ist mein auserwähltes Werkzeug. Es war ein Zeichen für den Beginn des öffentlichen Dienstes von Jesus. Und durch den Heiligen Geist wurde Jesus als Messias bestätigt. Jesus erhielt die öffentliche Ausrüstung für seinen Dienst, für seine Wirksamkeit. Jesus erhielt hier vom Vater die Fülle des Heiligen Geistes. Und das dritte Wunder, es geschah eine Stimme vom Himmel. Diese Stimme vom Himmel zeigte den Rang und die Herrlichkeit und die Autorität des Sprechenden an. Hier redete der allmächtige Gott. Das war eine direkte Gottesoffenbarung. Und was sagte die Stimme? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und in diesem Satz, ihr Lieben, steckt so unglaublich viel drin. Es gibt hier drei besondere Linien zum Alten Testament, die ich kurz aufzeigen möchte. Erstens, dieser ist mein Sohn. Die Stimme bezeugte Jesus als Gottes Sohn und das meint natürlich die wunderbare Beziehung, die Gott, der Vater, mit dem Sohn hatte. Es meint nicht, dass Gott der leibliche Vater von Jesus ist. Das wäre eine Gotteslästerung. Es meint auch nicht, dass Jesus in dem Augenblick als Sohn angenommen, als Sohn adoptiert wurde. Jesus wurde in diesem Zeitpunkt nicht zu Gottes Sohn, er war es schon. Es zeigt die liebevolle Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und wir haben hier den Bezug zu Psalm 2, Vers 7. Und da heißt es, ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2 ist ein sogenannter Königspsalm oder ein Thronbesteigungspsalm. Das Wort gezeugt bedeutet hier so viel wie auf dem Thron eingesetzt. Matthäus lässt diesen Teil von Psalm 2 aber weg. An anderen Stellen des Neuen Testaments finden wir das. Zweitens, mein geliebter Sohn. Erstens, das ist mein Sohn. Zweitens, das ist mein geliebter Sohn. Und wir haben hier die Verbindung zu 1. Mose 22, Vers 2. Da geht es um die Geschichte, wo Gott Abraham prüft, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und ich lese uns diesen Text, da steht, und er sprach, also Gott sprach zu Abraham, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Gott selber stellte hier, an dieser Stelle, bei der Taufe, den Zusammenhang her zwischen Jesus und einem Opfer. Mit dem großen Unterschied, Abraham hat seinen Sohn behalten dürfen. Gott hat seinen Sohn aus Liebe geopfert. Es war ein wirkliches Opfer, das größte Opfer aller Zeiten. Und drittens, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier wird die Linie zu Jesaja Kapitel 42, Vers 1 gezogen. Da heißt es, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Und hier geht es um Erwählung und Beauftragung des Gottesknechtes. Und in Jesaja gibt es einige Gottesknechtslieder. Und in dem großen Zusammenhang, da führt uns dieses Kapitel 42 natürlich zu Jesaja 53. Dieses wunderbare Kapitel, wo beschrieben wird, dass der Gottesknecht leiden und sterben wird. Letztlich für uns. Also 1. Mose 22 und auch Jesaja 42 und 53 beinhalten diesen Opfergedanken. Und das steckt alles in diesem Satz drin. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also Gott betont hier schon bei der Taufe, Jesus, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, der wird leiden müssen, der wird sterben. Das ist sein Weg. Ihr Lieben, wisst ihr was? In unserer Welt wird oft das gelebt. Die Lizenz zum Töten. Ich habe die Lizenz zum Töten. Sei es, wenn ich keine Waffe habe, dann mache ich das mit meinen Worten. Aber bei Gott ist es so oft anders. Bei Gott ist es genau umgekehrt. Gott sagt hier bei der Taufe, ich gebe dir die Lizenz zum Sterben. Jesus, ich gebe dir die Lizenz zum Sterben. Du bist mein Werkzeug, du bist mein auserwähltes Werkzeug. Und noch ein interessanter Gedanke. In der Zeit zwischen Alten und Neuen Testament, da entstanden viele Schriften. Viele befassten sich mit den Erwartungen, es wird der Messias einmal kommen und so. Und in diesen Schriften gab es immer wieder diese Kombination dieser beiden Zitate vom Psalm 2 mit Jesaja 42. Was sagt uns das? In seinem Satz, in dem, was Gott sagte, nahm er die Sehnsüchte und Erwartungen der damaligen Juden auf. Und was sagt uns das? Was bedeutet das für uns? Gott ist ein Gott, der uns kennt. Er kennt auch deine und meine tiefsten Erwartungen und Sehnsüchte, unsere Wünsche, unsere Träume. Er gibt uns nicht immer das, was wir haben wollen oder was wir erwarten, aber er gibt uns das, was wir brauchen. Und das jeden Tag neu. Sind wir neu dankbar dafür. Und genauso war es damals bei Jesus. Bei einer Umfrage hätten sicher fast 100% der Bevölkerung gesagt, Nein, ich brauche niemanden, der für mich am Kreuz stirbt. Ich brauche keinen, der meine Sünde wegnimmt. Ich habe ja das Opfersystem, ich kann die Schafe opfern oder die anderen Tiere. Ich brauche einen König, der mich von den Römern befreit. Das brauche ich. Einen Mächtigen, wo man das auch sehen kann. Aber wir alle brauchen jemanden, der unser größtes Problem löst. Was meint ihr, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden, zum Beispiel in die Herrengasse, ja, oder im Park, und würden die Leute fragen, was ist heutzutage unser größtes Problem? Was würden die Leute antworten? Klimawandel, danke, darauf habe ich gewartet. Nein, die war nicht abgesprochen. Die Klimaerwärmung ist nicht unser größtes Problem. Unser größtes Problem ist das gestörte Klima in der Beziehung zu unserem Schöpfer. Unser Sündenproblem ist das größte Problem der Menschheit. Unsere Sünde, die uns trennt von Gott. Denn das hat ewige Konsequenzen. Da geht es um ewig verloren sein oder ewig gerettet sein. Und unser Text betont hier mit den Verbindungen zum Alten Testament den besonderen Auftrag Jesu, dass sein Leiden, sein Sterben, sein Sühnetod und genau dieses größte Problem aller Zeiten, das größte Problem der Menschheit seit Adam und Eva, um das zu lösen. Und in der Taufe Jesu wird dieses schon bildlich dargestellt. Jesus, der leidende Sohn Gottes. Ich fasse zusammen. Erstens, die Taufe Jesu war der Beginn seines öffentlichen Dienstes. Zweitens, Jesus hätte diese Taufe nicht nötig gehabt. Er tat dies, weil er seinem Vater gehorsam sein wollte. Er identifizierte sich auch mit uns Menschen. Er stellte sich mit uns Menschen auf eine Stufe. Jesus, der gehorsame Sohn Gottes. Nach der Taufe erhielt Jesus vom Vater die Fülle des Heiligen Geistes. Er wurde für seinen Dienst ausgerüstet. Und Gott, der Vater, stellte sich in der Taufe zu seinem Sohn. Er erhielt den Auftrag zur Passion und das wurde durch die Verbindung zum Alten Testament besonders hergestellt. Jesus, der leidende Sohn Gottes. Die Taufe Jesu, der Beginn seines Dienstes. Und das alles tat er aus Liebe zu dir und zu mir. Jetzt bleibt die Frage, hast du schon diese Beziehung zu dem lebendigen Gott? Zu Jesus, der wirklich alles aufgegeben hat, die Herrlichkeit beim Vater im Himmel, der diesen Leidensweg gegangen ist. Und hier bei der Taufe, da werden wir besonders daran erinnert, er hat diesen Schritt ganz bewusst getan. Er ging diese 100 Kilometer nicht aus Spaß. Er ging ganz gezielt dahin, um diesen Weg zu beginnen. Hast du ihm dein Leben schon anvertraut? Amen.